SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor.
Heute Professor Karl-Heinz Geißler zu seinem Buch »Alles hat seine Zeit, nur ich hab keine. Wege in eine neue Zeitkultur«. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag. Ich selbst habe zur Uhrzeit ein gespaltenes Verhältnis. Einerseits arbeite ich zum Beispiel in dieser Sendung exakt nach der Uhr und bin auch privat eher zu früh dort, also überpünktlich oder vielleicht auch unpünktlich nach vorne. Andererseits merke ich, dass mir ein spontanerer und freierer Umgang mit der Zeit guttun würde. Was verdanken wir der modernen Zeitmessung? Wie hat sie uns vor den Gefahren der Natur befreit? Wie können wir heute ein Übermaß an Zeiteinteilung vermeiden? Herr Professor Geißler, es ist uns heute kaum noch bewusst, wie gravierend die Einführung der mechanischen Uhr das Leben verändert hat. Hat die Uhr die Moderne vielleicht sogar stärker geprägt als die Dampfmaschine?
Zweifelsohne hat die Uhr das gemacht. Die Uhr hat die Voraussetzungen geschaffen, dass die Dampfmaschine so erfolgreich wurde und dass wir so weit industrialisiert haben, wie wir jetzt auch gekommen sind, dass wir die Industrialisierungsgesellschaft jetzt schon wieder verlassen können, sozusagen. Alles das ist letztlich auf der Basis der Uhr und der Uhrzeit entstanden.
Wir müssen uns vielleicht mal klar machen, wie das Leben konkret ausgesehen hat, bevor es diese mechanische Uhr gab. Da gab es solche Zeitmessungsinstrumente wie Fünf Vater Unser lang oder auch die Glocken haben die Sache gesteuert.
Ja, zweifelsohne. Die Natur war sozusagen der Maßstab oder das Orientierungsmittel oder das Zeitmuster, was uns angegeben hat, was wann zu tun ist. Und die Natur war eine Vorgabe, der wir rettungslos ausgeliefert waren, in guten und in schlechten Zeiten. Und um von dieser Abhängigkeit von der Natur loszukommen, haben wir ein zweites Zeitmuster, eine zweite Form des Umgangs mit Zeit, eine zweite Zeitordnung erfunden, und die ist die mechanische Uhr. Und erst seitdem wir diese zweite Zeit haben, die Uhrzeit nämlich, sprechen wir überhaupt über Zeit oder haben wir Zeitprobleme, diskutieren wir über Zeit und wird Zeit zum Thema.
Solange die Sonne geschienen hat, war die Zeitmessung früher ja nicht so schwer. Da konnte man zum Beispiel sagen, wenn mein Körperschatten von hier bis dort reicht, das ist die Zeit, wo du kommen solltest. Oder man konnte sagen, wenn über dem und dem Gipfel die Sonne aufgeht, ist es Zeit aufzustehen. Allerdings nachts war das Ganze ein Problem und genau da wurde es für die Klöster ja auch wirklich brisant.
Ja, die Klöster mussten ja ihre Gebetszeiten einhalten und das war eine sehr verpflichtende Tätigkeit. Und dieses Einhalten der Gebetszeiten war besonders bei der Gebetszeit, die in die Nacht fiel, besonders problematisch. Und das war quasi auch die Motivation, sich ein Zeitorganisationsinstrument auszudenken, was naturunabhängig war, weil in der Nacht eben die Sonne keine Orientierung gab und die Kerzen, die aufgestellt wurden, um die Leute zu wecken durch entsprechende Mechaniken. Diese Kerzen brannten dann das Kloster ab und ähnliches mehr. Und in einem Kloster ist dann die mechanische Uhr eben, um die Gebetszeit einzuhalten, erfunden worden. Und zwar in einem Kloster in der Nähe von Mailand. Man weiß weder genau den Ort noch den genauen Zeitpunkt.
Aber es war so vor ungefähr 600 Jahren.
Es war am Ende des 13. Jahrhunderts, ja.
Wenn wir heute einen Interkontinentalflug machen, dann müssen wir unsere Uhr umstellen, zum Beispiel nach New York oder nach Los Angeles. Allerdings früher musste man seine Uhr laufend umstellen, weil es diese standardisierte Zeit überhaupt nicht gab. Selbst als es schon Kirchturmuhren gab, gingen die ja, sagen wir mal, in Trier anders als in München.
Ja, die Mobilität ist sozusagen ein Produkt der Uhrzeit und der standardisierten Uhrzeit. Als die Menschen noch nicht so mobil waren, hatte jeder Herrscher quasi nicht nur seinen Raum zum Herrschen, sondern auch seine eigene Uhrzeit als Herrschaftsinstrument genutzt. Das heißt, wenn man von einem Königreich ins andere fuhr, musste man die Uhr umstellen. Das hat sich geändert durch die hohe Mobilität und durch die Notwendigkeiten, das zu koordinieren dann.
Sie haben damit jetzt schon angedeutet, dass Uhrzeit auch was mit Macht zu tun hat. Und das hat sich ja oft sehr konkret geäußert in der Frage, wer darf denn überhaupt eine Uhr anbringen? Darf die Uhr am Bahnhof hängen? Darf die Uhr auf dem Glockenturm hängen?
Ja, zum Beispiel die Uhren an den Kirchtürmen sind fast alle kommunal. Die Kirche hat kein großes Interesse an Uhrzeit. Die Kirche ist sozusagen Vertreter der Ewigkeit. Das heißt der Zeitlosigkeit eher. Deshalb gibt es auch innerhalb der Kirchen kaum Uhren, ganz selten. Und wenn, dann nur als Symbolik der Vergänglichkeit in Hochaltären und Ähnlichem. Außerhalb der Kirchen gibt es ganz viele Uhren und die sind von der Kommune angebracht worden. Und es gibt immer wieder in Bayern, finden Sie das sozusagen bis heute noch teilweise in skurrilen Rechtsstreitigkeiten, die Frage, ob der Bürgermeister seine Uhr auf dem Kirchturm besuchen kann. Und wenn er mit dem Pfarrer in Streit liegt, wird das problematisch, weil er über kirchliches Gelände sozusagen zu seiner Uhr gehen muss. Bei Don Camillo und Peppone haben sie das filmisch auch umgesetzt.
Sie haben ja in Ihrem Buch auch geschildert, dass es diese Konflikte auch gab, zum Beispiel in Venedig, wo man der Kirche verboten hat, eine Uhr aufzuhängen, weil man zeigen wollte, nein, die Uhrzeit, das ist Sache eben der Stadt, des Stadtstaates.
Ja, und Sie sehen, wie dieser Konflikt insofern produktiv gelöst wurde, dass der schönste Uhrturm der Welt in Venedig steht, nämlich der kommunale Uhrturm, und am Markusdom zum Glück keine Uhr ist, die würde nur noch stören.
Wo Uhr mit Macht ganz deutlich zusammenhängt, ist bei der Arbeiterkontrolluhr, wie die Stechuhr früher hieß. Das heißt, wenn ich irgendwo in einem Betrieb arbeite, dann wird mir eine Zeit vorgegeben, eine Arbeitszeit, und das ist auch für jeden nachvollziehbar noch mit Macht verbunden.
Ja, das ist natürlich ein Produkt des Sachverhaltes, dass wir die Natur aus der Zeit herausgeworfen haben und dafür das Geld hineingesteckt haben. Das heißt, durch die Uhrzeit ist es möglich geworden, weil sie von der Natur sich gelöst hat, sie mit einem neuen Kriterium zu besetzen, und das ist Geld. Und in dem Moment, wo wir Zeit in Geld verrechnen, wird Arbeitszeit plötzlich wertvoll, bekommt ein Preisschild. Und darüber streiten wir seit Hunderten von Jahren, unter anderem jetzt auch über den Mindestlohn.
Und es ist ja auch gar nicht so selbstverständlich. Wir wissen heute alle, dass es sowas wie Stundenlohn gibt. Auch das ist eine Erfindung der Moderne eigentlich.
Ja, das ist eine Erfindung der Industriegesellschaft, dieser Stundenlohn. Und wie gesagt, das hält uns immer noch in Atem.
Wir sprechen in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio heute mit Professor Karl-Heinz Geister zu seinem Buch Alles hat seine Zeit, nur ich habe keine, Wege in eine neue Zeitkultur. Sie können sich wie immer mit Fragen an den Autor in der Sendung beteiligen, indem Sie hier anrufen. Sie wählen bitte die Vorwahl von Saarbrücken, also 0681, dann 65100. Saarbrücken 65100. Sind auch schon ziemlich viele Mails eingegangen unter Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern @sr-online.de. Aber hören wir mal den ersten Anruf.
Die Erfindung der mechanischen Uhr und somit die Möglichkeit der exakten Zeitmessung und Zeiteinteilung einer genauen, für alle geltenden zeitlichen Strukturierung des Tages war eine der grundlegendsten Voraussetzungen der Industriegesellschaft. Ins Extrem getrieben jedoch bewirkt das sich Richten nach zeitlichen Vorgaben, vor allem in den durchorganisierten und kommerzialisierten Gesellschaften mit ihrer Freizeitindustrie, dass wo es so viel Freizeit gibt wie nie zuvor, Zeit für Erholung, Muße und Möglichkeit des Zu-sich-Kommens zu einem der seltensten Güter geworden ist. Ein seltsames Paradoxon und eine alles andere als die Lebensqualität fördernde Entwicklung, wie ich finde.
Ja, Sie haben insofern recht, dass wir noch nie so viel Freizeit hatten wie je zuvor in der Geschichte, aber wir hatten auch noch nie so wenig freie Zeit. Das heißt, die Freizeit ist nicht dafür da und wird auch nicht angeboten, um Muße zu empfinden, um sozusagen sich von der Zeit zu entkoppeln und zeitlos zu werden, wenigstens auf Zeit. Dafür ist die Freizeit nicht da. Die ist dafür da, dass das konsumiert wird, was produziert wird. Das heißt also, ist die andere Seite der Produktionszeit, der Arbeitszeit. Denn deshalb ist Freizeit ja auch erst mit der Arbeitszeit und der Kontrolle der Arbeitszeit entstanden und nicht vorher.
Wir diskutieren heute so oft über die Finanzwirtschaft, und zwar mir auch nicht mehr wirklich so bewusst, was das mit Zeit zu tun hat. Aber jeder Kredit, jeder Zins hängt ja mit einer Verrechnung von Geld in einem bestimmten Zeitraum zusammen. Und deswegen war es auch früher verboten. Ich habe aus einem Handbuch für Beichtväter mir herausgeschrieben aus Ihrem Buch: Die Wucherer sind Diebe, denn sie handeln mit der Zeit, die ihnen nicht gehört.
Ja, so ist es. Die Zeit war ja eine Gottesgabe. Gott war sozusagen der Verwalter der Zeit. Und wer sich an der Zeit, mit der Zeit umgegangen ist, mit der Zeit sozusagen so umgegangen ist, dass er Geld daran verdient hat, hatte sich an einem göttlichen Gut vergriffen. Das heißt also, er wurde bestraft, weil die Zeit eben göttlich war. Und in dem Moment, wo die Zeit mechanisch wird, wo die Zeit sozusagen Gott enteignet wird seiner Zeit, in dem Moment können Banken entstehen, Versicherungen entstehen, die doppelte Buchhaltung erfunden werden und Ähnliches mehr. Und alles dort, wo auch die Uhr erfunden wurde, nämlich in Oberitalien.
Noch Calvin meinte ja, dass der Beruf des Bankiers mit der Christenpflicht unvereinbar sei. Wann hat sich das eigentlich geändert? Wann wurde das Zinsverbot erst aufgeweicht, dann aufgehoben?
Ja, das ist eine sehr dubiose Geschichte. Das wurde so unter der Hand aufgehoben. Man hat also sozusagen nicht mehr diese Strafen dann entsprechend angewandt und man hat das Strafsystem gelockert und hat es dann toleriert immer mehr. Und zwar deshalb, weil der Vatikan selber daran natürlich ein großes Interesse hatte, mit Zeit auch in Geld zu verrechnen.
Werner Micheli aus Saarbrücken hat uns eine Mail geschickt. Er hat schon mitgemacht bei Aufnahmen für Rundfunkgottesdienste, wie wir sie auch vor dieser Sendung immer hören. Und da steckt einen der Rundfunk in ein seltsames Zeitkorsett, meint er. Bloß nicht länger als so und so viele Minuten und diesen und jenen Beitrag fehlt bloß noch, dass man schneller singen, reden oder predigen sollte. Allerdings meint er, wenn Wetten, dass im TV kam, dann wurde jede Sendung um eine halbe Stunde oder mehr danach verschoben. Zweierlei Maß.
Ja, natürlich zweierlei Maß. Das eine ist, dass Wetten, dass durch die Zuschaueranzahl eine solche Macht hatte, dass sie an der Uhr drehen konnte. Also da sehen Sie, wie Zeit und Macht zusammenhängt. In dem Moment, wo Sie diese Riesenaufmerksamkeit bei Wetten, dass haben, kann natürlich der Moderator, Herr Gottschalk oder wie auch immer, über Zeit herrschen, weil er genau weiß, dass er eine Mehrheit auf seiner Seite hat. Dann kann das gemacht werden.
Wir sollten noch ein bisschen genauer erklären, was sich alles geändert hat, als die Moderne kam, die Industriegesellschaft, die Zeit der mechanischen Uhr. Da mussten ja die Leute erstmal auf eine ganz neue Weise diszipliniert werden und das geschah zum Teil auch wirklich mit drakonischen Strafen.
Ja, den Menschen mussten pünktlich gemacht werden und unter anderem wurde deshalb Schulpflicht eingeführt, um die Menschen pünktlich zu machen. Und heute ist das problematisch, weil man diese Pünktlichkeit in diesem Ausmaß nicht mehr braucht, wie man sie in der Industriegesellschaft noch gebraucht hat. Aber der Mensch wird nicht pünktlich geboren, stirbt nicht pünktlich, er muss pünktlich gemacht werden. Und das muss ja immer wieder gemacht werden durch Erziehung, Vorschulerziehung, Schulerziehung und später dann durch Zeitmanagement. Und das hat die Menschheit natürlich verändert. Plötzlich haben wir Zeitkonflikte. Wir haben zwei Zeiten, nämlich Naturzeit und Urzeit und müssen uns zwischen unserer eigenen Zeitnatur und der Urzeit jeweils entscheiden. Das nennt man dann ein Zeitproblem, was wir plötzlich haben oder ein Zeitkonflikt, den wir haben. Und daraus ergeben sich dann Strafsysteme und Ordnungssysteme.
Hören wir dazu gleich noch eine Frage.
Es ist ja bei der Zeit auch die Sommerzeit eingeführt worden, die mittlerweile dieses Jahr in die 35. Runde geht. Die Energieeinsparung, die durch die Sommerzeit beabsichtigt war, die ist nachweislich nicht eingetreten. Die Sommerzeit hat Nachteile, dass sie also den Organismus stärker belastet. Und eine Folge ist, dass es dadurch mehr Auto- und mehr Verkehrsunfälle und Arbeitsunfälle gibt. Und was hat der Autor für eine Meinung zur Sommerzeit? Ich bin der Meinung, die sollte abgeschafft werden, weil sie eben nichts gebracht hat.
Eine wichtige und viel diskutierte Frage, Alexander Thomas, St. Ingbert hat sie auch gestellt. Was meinen Sie?
Mir ist das, oder ich sehe das eher amüsiert, wie die Menschheit sich aufteilt in Befürworter oder Gegner der Sommerzeit. Also wenn Sie eine Umfrage machen könnten, hängt es ein bisschen von der Uhrzeit ab, wann Sie die Umfrage machen. Wenn Sie sie morgens machen, sind die Leute dagegen und wenn Sie sie abends machen, sind die Leute dafür. So ist das nun mal mit dem Erfahren von Zeit. Wenn man eben früher aufstehen muss, das ist eine unangenehmere Sache. Und wenn man länger draußen sitzen kann oder es ist länger hell und man kann länger zusammensitzen, dann ist es eher angenehm. Und da sehen Sie, wie das Zeitempfinden der Menschen eigentlich das ist, was ihn beschäftigt und nicht die Uhrzeit. Die Uhrzeit, das, was Sie monieren mit der Sommerzeit, ist natürlich immer das Negative der Uhrzeit, dass die Uhrzeit uns gegen unsere eigene Natur organisiert. Und das haben wir aber das ganze Jahr über und nicht nur an den Tagen, wo man eine Stunde hin und her geschoben wird. Das ist kein großes Problem und die Folgen, die Sie angeführt haben, entwickeln sich natürlich nicht nur an diesen Tagen, sondern die sind immer Umstellungsfolgen von einem freien Wochenende auf eine Arbeitszeit. Also sprechen wir auch von Montagsautos, die, wenn sie Montagmorgen eben konstruiert worden sind, anfälliger sind für Fehler, weil der Mensch eben kein Kippschalter ist, den man von Sonntag auf Montag umschaltet, sondern der braucht eine Anlaufzeit. Er ist nämlich ein rhythmisches Wesen und diese Anlaufzeit, die der Mensch hat, die muss berücksichtigt werden in der Arbeit und während die Maschine wird wie ein Kippschalter eingeschaltet und ausgeschaltet, aber der Mensch ist keine Maschine.
Es zeigt sich in der Geschichte ja auch immer wieder, dass alte Sachen irgendwo doch noch im Untergrund oder so nebenbei erhalten bleiben. Das sieht man ja zum Beispiel beim Glauben sehr schön, wo Kirchen auf heidnischen Kultstätten gebaut wurden, wo auch bestimmte Namen, bestimmte Götter, bestimmte Bezeichnungen ein bisschen verändert dann doch übernommen wurden. Und wir haben es jetzt gerade gesehen, gestern, als die Sommersonnenwende gefeiert wurde, die ja eigentlich für uns keine wirkliche Bedeutung mehr hat im Sinne der mechanischen Zeit. Aber es ist immer noch ein Termin, der Tausende von Leuten dazu gebracht hat, das zu beobachten.
Ja, natürlich, die Sommersonnenwende beeinflusst natürlich unser ganzes Leben noch sehr stark. Die signalisiert, dass wir in Jahreszeiten leben und uns auch danach ausrichten. Das heißt, die Naturzeit bestimmt ja unser Leben noch ganz, ganz entscheidend. Und da ist die Sommersonnenwende immer noch ein wichtiger Punkt. Nur haben wir inzwischen so viel Techniken entwickelt, uns auch von der Natur zu distanzieren. Wir haben Heizungen und von daher ist die Sommersonnenwende kein großes Problem mehr. Früher war das sozusagen die Angst vor der Kälte, die auf uns zukam. Die wurde dort signalisiert. Das ist heute kein Problem mehr.
Sie unterscheiden in Ihrem Buch zwei Phasen der Moderne sozusagen, nämlich eine Ordnungs- und eine Beschleunigungsmoderne. Die erste, das war die Sache mit Time is Money, Zeit ist Geld. Und die zweite, für die ist eher Geschwindigkeit Geld, weil das beim Handel und im Industriekapitalismus, noch schlimmer im Finanzkapitalismus, eine riesige Rolle spielt.
Ja. Mit der Urzeit können Sie zwei Dinge machen. Sie können Ordnung machen und das hat man am Anfang sehr stark gemacht. Man hat zum Beispiel die Stadttore in den Kommunen nicht mehr geschlossen, als es dunkel wurde, wie das immer sonst der Fall war. Oder die Museen, wie ich das in Sizilien immer noch erlebt habe, wo am Museum steht, das Museum wird bei Dunkelheit geschlossen.
Ganz interessant, dass das ja in dem Begriff Torschlusspanik sich bis heute erhalten hat. Dass ja. Die Leute früher eine Panik hatten, wenn das Tor ihnen vor der Nase ja, zugemacht wurde.
Das ist ein Begriff, der kommt dadurch, durch den Wechsel von Helligkeit und Dunkelheit als Kriterium des Schließens der Stadttore auf Uhrzeit hin. Und die Leute waren nicht umgestellt auf Uhrzeit hin und haben auf den Feldern draußen eben weitergearbeitet und haben nicht gemerkt, dass die Stadttore geschlossen werden. Und plötzlich sagte einer, jetzt wird das Stadttor zugemacht und dann entstand eben die Torschlusspanik und die armen Menschen mussten draußen auf dem Feld übernachten und waren dann entsprechenden Gefahren ausgesetzt, die ja früher viel größer waren, als man auf dem Feld übernachten musste.
Das wäre also die Ordnungsmoderne, wo erstmal eine bestimmte neue Ordnung eingeführt wurde.
Ja, da wurde sehr viel Ordnung gemacht. Es wurden die Menschen, die Arbeitszeiten wurden eingeführt. Die Arbeitszeit und über Geld wurde natürlich Ordnung gemacht. Geld und Zeit wurde sehr viel Ordnung gemacht. Das machen wir ja heute auch noch. Und wir teilen ja unseren Lebenslauf genau nach solchen Prinzipien ein. Also es wurde ja nicht nur die Uhrzeit erfunden, es wurde auch das Datum erfunden. Das heißt, der Tag bekam ein Datum. Früher hatten Tage immer nur Namen, die dann sozusagen in den Vornamen ihren Niederschlag fanden, wenn man
deswegen
geboren.
Die Leute ja gar nicht wirklich wussten, wann sie geboren waren. Die haben dann gesagt, so, ja, irgendwann.
So ist es. Ich habe kürzlich wieder eine Notiz gelesen, dass ein Pirat, der in Hamburg, ein somalischer Pirat, verurteilt wurde, nach seinem Lebenslauf gefragt wurde und er sagte, ich bin geboren im Sommer unter einem Baum. Also das heißt, weder Ort noch Zeit sind fixiert. So war das früher.
Und da sprechen wir aber jetzt von heute, ne?
Und das ist in manchen Kulturen noch heute so ganz eindeutig. Deshalb stoßen ja auch Kulturen aneinander und es gibt sehr viel Probleme. Aber auf der anderen Seite fahren wir teilweise in Länder, wo die Uhrzeit nicht so dominant ist, um endlich Urlaub zu machen.
Und was hat jetzt die Beschleunigungsmoderne verändert?
Ja, die Beschleunigung ist eben das Kriterium, dass sie ein Zeitordnungsinstrument haben, nämlich die Uhr, die stabil bleibt, die immer stabil bleibt und an der können Sie dann Beschleunigung überhaupt erst messen. Und durch die Verrechnung von Zeit ist Geld erhöht sich natürlich der Druck, immer schneller zu werden, um immer mehr Geld zu verdienen. Das Geld macht den Zeitdruck quasi und durch die Verrechnung von Zeit ist Geld wird dieser Zeitdruck des Geldes auf die Zeit transferiert und die Uhr ist aber das Medium, mit dem sie das messen können, weil sie stabil bleibt. Und das ist dann in der Industriegesellschaft genutzt worden, um Wachstum zu erzielen, von dem wir heute sehr viel profitieren.
Man kann sich das auch klar machen, indem man sich mal überlegt, was Tempo oder Rekord früher bedeutet haben. Also wenn im antiken Griechenland zwei Läufer um die Wette gelaufen sind, dann haben die hinterher gesagt, ja gut, der eine war schneller als der andere. Aber eine absolute Geschwindigkeit, einen Weltrekord von 10,0 Sekunden auf 100 Meter oder sowas, das gab es natürlich nicht.
Ja, das gab es nicht. Nein, es war ja so, dass heutzutage der Schnellste der Welt den Zweitschnellsten nie geschlagen haben muss, weil er nach der Uhr gemessen wird und nicht, wie das in dem antiken Olympia der Fall war, wo die Menschen nicht nach der Uhr gemessen wurden, sondern ob sie den Zweitschnellsten schlagen konnten. Das war das sozusagen der Olympionike, hat immer jemanden persönlich gekannt und ihn geschlagen. Und das war der Olympionike. Das ist heute nicht mehr der Fall. Ein Skirennfahrer hat letztlich gesagt, sehr schön, ich fahre nicht gegen den Felix, ich fahre gegen die Uhr.
Und das war ja auch eine neue Erfindung, dass es dann irgendwann die Schnellpost gab und den Eilzug.
Ja, das sind alles Beschleunigungselemente, die allein der Eilzug schon deutlich macht. Der ist ja, gehört ja inzwischen zu den langsamsten Zügen. Sie sehen, wie die Beschleunigung zugenommen hat. Das Wachstum von Beschleunigung ist das Problem, nicht die Beschleunigung ist das Problem. Beschleunigt haben die Menschen immer. Sie sind ja immer vor den Tigern weggelaufen oder wie auch immer. Oder wenn das Gewitter am Himmel war, haben die Bauern natürlich auch beschleunigt und haben ihr Heu noch schnell versucht, ins Trockene zu bringen. Beschleunigt haben die Menschen immer, aber sie sind nicht immer schneller geworden. Das heißt, die Beschleunigung beschleunigt. Das ist das große Problem.
Noch eine telefonische Frage, bitte.
Woran liegt es, dass man sich in bestimmten Situationen selber oft unter Zeitdruck setzt, ohne dass es wirklich notwendig wäre? Liegt es an der Erziehung, an der heutigen Gesellschaft oder vielleicht in den Genen?
Also in den Genen liegt es sicher nicht. Also es ist wirklich ein Erziehungsprodukt, wie die Urzeit ja selber, der Zeitdruck, der ja von der Urzeit eigentlich kommt. Wenn sie sich nach ihrer eigenen Natur richten, müsste nie Zeitdruck kommen, sondern der Druck kommt dadurch, dass sie ein zweites Muster haben, was nicht ihr eigenes ist, nämlich das der Uhr. Und wenn sie sich von der Uhr lösen, können sie leben mit erheblich weniger Zeitdruck.
Aber wir wollen ja da nichts idealisieren, das tun Sie in Ihrem Buch auch nicht. Die Natur ist ja, wie Sie auch schreiben, gefährlich und oft auch tödlich. Ja. Und dieses Orientieren an Zeit, dieses produktiver werden, dieses etwas zur Seite legen, etwas sparen für schlechtere Zeiten und so weiter, das hat sich ja unglaublich positiv ausgewirkt.
Natürlich hat sich das positiv ausgewirkt. Also wir können natürlich nicht auf die Uhr verzichten. Ich trage zwar keine Uhr, aber ich lebe natürlich in einer Uhrzeitgesellschaft. Um mich herum sind ganz viele Uhren und das tun alle Leute, die die Uhr ablegen, distanzieren sich natürlich nicht von der Uhrzeitgesellschaft. Die leben ja weiter mit den ganzen Organisationsdingen, die über die Uhr es möglich geworden sind. Also das muss man sehen. Wichtig ist nur, dass wir durch die Uhr auch, und das ist der negative Aspekt, unsere Distanz zur Natur massiv erhöht haben, auch zu unseren Ungunsten, weil die Natur immer zweideutig ist. Nämlich einerseits haben wir äußere Natur, das ist das, was wir sehen in unseren Gärten oder in Wäldern und dort, wo wir gerne am Wochenende hinfahren. Und zum anderen haben wir unsere innere Natur, die permanent Reaktionen von sich gibt. Das heißt, unsere innere Natur bestimmt eigentlich unser Wohlbefinden. Und wenn Sie das immer mit Uhrzeit überlagern, dann geht's Ihnen nicht immer gut.
Es sind viele Fragen eingegangen von Hörern, die auch nach der Natur oder dem Wesen der Zeit fragen. Bernd Hupperich aus Mettlach zum Beispiel schreibt, das Universum ist zeitlos. Zeit ist eine menschliche Erfindung, um dem begrenzten irdischen Aufenthalt einen planbaren Rahmen zu verleihen. Der Mensch wäre ohne Uhren als Zeitmesser verloren, meint er. Wie wird man Herr über seine eigene Zeit?
Naja, der Mensch hat völlig recht, dass die Zeit eine menschliche Erfindung ist. Wir reden ja auch erst über Zeit eigentlich im Alltag, seitdem es zwei Zeitorganisationsmechanismen gibt, nämlich die der Naturzeit und die der Uhrzeit. Also das heißt, Zeit ist eine noch relativ junge Erfindung der Menschheit, dass wir da so viel über Zeit und Zeitprobleme reden. Letztlich ist natürlich das Vergängliche an sich das, was wir Zeit nennen. Und jede Disziplin oder jede Perspektive hat einen anderen Zeitbegriff. Die Physiker zum Beispiel sehen was anderes in der Zeit als die Germanisten und die Pädagogen wieder was anderes als die Ökonomen und die Theologen wieder was anderes. Das kommt auf die Perspektive an. Aber wie gesagt, Zeit ist natürlich eine Sprachkategorie, die wir selbst geschaffen haben, zweifelsohne.
Fragen an den Autor, an Karl-Heinz Geißler.
Der Autor sprach eben von einem ewigen und unendlichen Universum. Ich halte das für interessant und richtig. Aber dann möchte ich die Frage hinterher schieben. Dann gibt es also wohl gar keine vergehende Zeit, wie wir sie uns vorstellen. Dann gibt es in einem ewigen, unendlichen Universum, was auch mit den Gesetzen in Übereinstimmung ist, nur die unterschiedlichen Bewegungen, die wir als vergehende Zeit deuten. Kann man das so sagen?
Ja, so kann man das sagen. Und eine der Bewegungen ist unser eigenes Leben, das endlich ist. Das heißt also, aus der eigenen Erfahrung, dass wir vergehen, dass wir endlich sind, tut sich natürlich etwas und das nennen wir Zeit, diese Veränderung.
Jetzt sollten wir vielleicht mal einen Schritt weitergehen, nämlich aus der Beschleunigungsmoderne in die heutige Zeit zu kommen. Denn heute erleben wir ja, dass die Uhrzeit gar nicht mehr so wichtig ist. Also zum Beispiel die Generation Mobiltelefon kommt regelmäßig zu spät und denkt, es wäre ausreichend, mal schnell anzurufen, dass man später kommt. Das heißt, da hat die Zeit an Bedeutung verloren. Und auch in anderer Beziehung kann man sagen, dass die Diktatur der Uhrzeit eigentlich schon wieder überholt ist.
Ja, die Diktatur der Uhrzeit ist insofern wiederholt, weil die Pünktlichkeit kein produktives Kriterium mehr ist, sondern man muss am Punkt sein heutzutage. Und das heißt, dass man manche Verabredungen, die man getroffen hat oder Organisationen, die man aufgestellt hat, wie zum Beispiel das Rundfunkprogramm, dass das eigentlich zu unflexibel ist. Das Rundfunkprogramm ist ja nach der Uhrzeit organisiert, aber sie stellen zum Beispiel diese Sendung anschließend ins Internet und damit ist sie aus der Uhrzeit herausgenommen. Jeder kann sie sich anhören, wann er Lust hat und muss nicht sozusagen pünktlich am Radio sitzen. Das heißt also, die Pünktlichkeit, die die Uhrzeit suggeriert, ist in dieser Gesellschaft immer weniger gefragt und ist in ihrer Produktivität eher hemmend. Genauso wie die Bahn inzwischen, die ja einen Fahrplan hat, der Pünktlichkeit suggeriert, inzwischen möchte man fast sagen, eine der Beispiele dafür ist, wie Pünktlichkeit nicht funktioniert.
Und heute ist unser Problem ja nicht nur der Zeitdruck in dem Sinne, dass ich jetzt bis 12 Uhr diese Sendung gerne beenden möchte, sondern das Problem ist der Simultant, nicht der Simulant, sondern der Simultant, der also alles gleichzeitig machen muss. Das heißt, ich soll sozusagen in eine Zeiteinheit mehr reinquetschen.
Ja, wir haben mit der Uhr immer mehr beschleunigt. Das heißt, wir sind immer schneller geworden und sind bei Lichtgeschwindigkeit bei unseren neuen Medien angekommen. Damit können sie nicht mehr schneller werden. Lichtgeschwindigkeit ist eine Grenze. Und dieses schneller werden ist aber Voraussetzung für das Wachstum von Wirtschaftskraft. Und jetzt müssen Sie sich ein neues Beschleunigungsmodell überlegen und das ist die Zeitverdichtung und nicht mehr die Zeitbeschleunigung im Sinne von schneller werden. Und diese Beschleunigung über Verdichtung heißt, wir tun immer mehr in die gleiche Zeit hinein und alle unsere Geräte sind inzwischen Multifunktionsgeräte, das heißt Geräte, mit denen wir immer mehres gleichzeitig machen können und das erhöht zurzeit die Produktivkraft und sichert das Wachstum, das Wirtschaftswachstum in dieser Gesellschaft.
Interessant ist, dass das schon eine sehr alte Sache zu sein scheint. Sie zitieren in Ihrem Buch sogar ein Zitat von Julius Caesar, wo es dann heißt, dass Caesar alles zur selben Zeit machen musste.
Natürlich gab es das schon, wie viele Dinge immer schon in Einzeldingen früher. Auch Hausfrauen mussten immer vieles gleichzeitig machen. Die Hausfrauentätigkeit ist eine typische Vergleichzeitigungstätigkeit. Nur haben sie weniger die Chance als Männer, das in Geld zu verrechnen.
Und ein ganz wichtiger Faktor der Beschleunigung ist natürlich das Internet, das es eben ermöglicht, zu jeder Zeit zum Beispiel Radio zu hören. Diese Sendung kann jetzt zum Beispiel in Brasilien gehört werden, wenn jemand das im Internet tun will. All das war ja früher nicht möglich und das hat eine unglaubliche Beschleunigung und Zeitverdichtung bewirkt.
Ja, Internet ist ja ein zeitliches Nirvana. Und gleichzeitig heißt das, weil das Internet keine Zeitsignale mehr setzt, weil es sozusagen rund um die Uhr immer aktiv ist und keine Pausen kennt und keinen Urlaub kennt und keine Helligkeit, nicht auf Helligkeit und Dunkelheit reagiert. Weil das so ist, muss der Mensch das selber machen. Das heißt, das ist der Stress, den man sich selbst aussetzt mit dem Internet, dass ihm die Zeitsignale von außen nicht mehr gegeben werden und jetzt muss er selber entscheiden, wann er Hunger hat und wann er ins Bett geht und so weiter. Seitdem der Sendeschluss im Fernsehen und im Radio abgeschafft ist, müssen sie selbst entscheiden, bei welchem Programm sie einschlafen.
Der Mensch soll ja seine freie Zeit, also seine Freizeit nutzen, dass er sich regeneriert. Was halten Sie in dem Zusammenhang von den Thesen von dem Herrn Professor Opaschowski, der dazu ja einiges geschrieben hat?
Ja, ich kenne natürlich nicht alles von Herrn Opaschowski, aber das mit der Regeneration ist natürlich nur in einer Arbeitsgesellschaft sinnvoll. Das heißt also, die freie Zeit ist ja eigentlich dafür da, gelebt zu werden, dass sie sozusagen sich selbst erleben und mit anderen zusammen leben, unabhängig davon, ob sie arbeiten oder konsumieren. Dafür ist ja eigentlich die freie Zeit da. Zeit ist da, um gelebt zu werden, nicht um organisiert zu werden, um gemanagt zu werden und auch erst recht nicht gespart zu werden, sondern gelebt zu werden. Und dieses Leben schränken wir natürlich in gewissem Maße ein, indem wir ein materiell reiches Leben haben wollen und schon sind wir in der Uhrzeit-Systematik drin und müssen danach organisieren. Das heißt also, Regeneration ist nur im Hinblick auf Arbeit als Regeneration gemeint. Deshalb ist die Aufteilung zwischen Arbeitszeit und Regenerationszeit, das ist sozusagen die sogenannte Freizeitdefinition, die greift meines Erachtens zu kurz. Sie brauchen eine dritte Kategorie, nämlich das, was die Griechen Muse nannten und auch Aristoteles sehr deutlich schon sagte, dass man um der Muse willen lebt.
Beatrix Wagner aus Quierschied hat eine Mail geschickt. Sie schreibt, Peter Sloterdijk sagt, jeden Tag muss man von dem Naturrecht, Millionen Dinge nicht zu erfahren, erneut Gebrauch machen. Warum ist das so schwierig? Gibt Ihr Buch darauf eine Antwort?
Naja, weil unser Wachstum, wir werden ja andauernd belohnt dafür, unser Wachstum entsteht dadurch, dass wir immer mehr Sachen tun und immer mehr Sachen immer schneller tun. Und die Belohnung besteht darin, dass wir dann mehr Geld verdienen oder mehr konsumieren können oder mehr erleben können. Und diese Belohnung, die reizt uns dazu, immer mehr zu machen.
Aber es ist ja eigentlich auch gar nicht so dramatisch. Ich war jetzt gerade in Urlaub 3 Wochen, habe 3 Wochen lang Radio, Fernsehen und Internet nicht gehabt. Und glauben Sie kaum, ich lebe immer noch und ich habe hinterher festgestellt, dass ich gar nicht so viel versäumt habe.
Ja, aber es gibt viele Leute, die sprechen in diesem Zusammenhang von Entzug. Das heißt also, sie sehen, wie abhängig man ist. Und man merkt es auch, man braucht 3 oder 4 Tage, bis man zum Beispiel ohne Internet auskommt, ohne Smartphone auskommt oder ohne Telefon auskommt.
2 Fragen an den Autor. Zum einen, ob er etwas sagen kann zu gutem Zeitmanagement. Und die 2. Frage, warum fällt es dem Menschen so schwer, sich von der Zeit zu entkoppeln, sich wirklich auch mal der Muse zu überlassen?
Ja, gutes Zeitmanagement. Ich bin kein Freund von Zeitmanagement, weil man die Zeit nicht managen kann. Man kann sich nur selbst managen. Wen wollen Sie sonst managen? Die Uhr ist die eine Zeitorganisation, die können Sie nicht managen, die bleibt konstant so. Und das andere ist die eigene Zeit, also die eigene Zeitnatur zu managen. Und da fragt sich, ob Sie das unbedingt managen oder besser leben sollten. Und ich bin eher ein Vertreter des Zeitlebens. Was Sie aber sicher meinen, ist die Frage, wie man besser mit Zeit umgehen kann. Und da denke ich, ist es sinnvoll, sich der Zeitkonflikt und der Zeitprobleme bewusst zu werden und nicht davon auszugehen, dass man Zeitprobleme lösen kann, sondern ein Zeitproblem, was sie löst, produziert ein neues Zeitproblem. Das heißt, man muss mit Zeitproblemen leben und sich die schönsten raussuchen.
Damit sind wir schon bei der Frage, die wir jetzt auch mal ein bisschen in den Blick nehmen sollten, nämlich was man konkret tun kann, sofern man etwas tun kann. Sie haben ein Kapitel, das heißt Bremsversuche, und da ist eine schöne Überschrift, Entschleunigung als Mittel der Beschleunigung. Und da geht es unter anderem um die hochprofitable Wohlfühl- und Wellnessindustrie.
Naja, es gibt ganz viele Menschen, die natürlich das zur Regeneration am Wochenende schnell mal ihren Fitnesskurs besuchen oder irgendwie sich einen Yogakurs gönnen, den sie dann meistens auch noch Power-Yoga nennen. Und dieser Yogakurs ist nur dafür da, um anschließend wieder möglichst in der Konkurrenz um Marktanteile und ähnliches mehr, um Stellen und Positionen möglichst fit zu sein und schneller zu sein. Das heißt also, das ist ein integriertes System. Der Kapitalismus, in dem wir leben, ist ein hochstabiles System und er ist deshalb stabil, weil er die Probleme, die er verursacht, zum Geschäft machen kann. Und das sehen Sie an der Wellnessindustrie besonders gut. Das heißt also, die Wellnessindustrie ist eine Folge der Beschleunigung und produziert sie.
Aber wenn ich irgendetwas ändern will, erstmal wenigstens im Kleinen und für mich, dann komme ich ja gar nicht darum herum, die Zeit einzubeziehen und mir zum Beispiel vorzunehmen, ich werde jeden Morgen eine halbe Stunde früher aufstehen von mir aus und dann eine halbe Stunde meditieren. Oder von mir aus mache ich eine halbe Stunde gar nicht. Sie schreibt mir also in meinen Terminkalender, ja, so verrückt das klingt, 15 bis 15.30 Uhr nichts tun. Mhm. Anders kriegt man das eigentlich gar nicht in den Zeitplan rein.
Ja, erstmal ist das Eingeständnis, dass es über Verzicht laufen muss. Sie müssen auf zum Beispiel verzichten, in gewissen Zeiten Geld zu verdienen. Sie können nicht 24 Stunden Geld verdienen, Zeit in Geld zu verrechnen. Das heißt also, ich muss eine Balance finden zwischen einer Zeit, die ich in Geld verrechne und einer Zeit, die ich gezielt nicht in Geld verrechne und die ich lebe sozusagen und nicht nutze in dem Maße. Diese Balance muss ich zweifelsohne finden. Dann heißt es, ich muss rhythmisch leben und vertaktet leben. Rhythmisch heißt, nach meiner eigenen Zeitnatur leben. Der Mensch hat als Zeit Muster einen Rhythmus. Das heißt, er macht, wird jeden Tag müde, aber nicht jeden Tag zum gleichen Zeitpunkt. Und zum anderen muss er sich nach der Uhrzeit richten und das ist die Vertaktung, die hat keinen Spielraum. Jeden Tag pünktlich um 10 Uhr die Nachrichten im Radio, pünktlich um 10 Uhr und nicht um 10.02 Uhr oder mal um 9.58 Uhr, sondern pünktlich um 10 Uhr. Das ist die Vertaktung. Ich muss auf der einen Seite vertaktet leben und rhythmisch leben und diese Balance muss ich versuchen hinzubekommen. Deshalb, die wird immer konfliktär sein, da gibt es immer Probleme, aber wie gesagt, man kann mit den Problemen elastisch umgehen und kann sich die schönen raussuchen. Dann müssen Sie zum Beispiel ab und zu mal das Uhrzeitterritorium verlassen. Das machen Sie dann zum Beispiel im Urlaub, wenn Sie versuchen eben nicht nach der Uhrzeit zu leben und ähnlichem mehr. Das kann man auch im Alltag machen. Wenn man mit der Familie zusammen ist, kann man nicht alles nach der Uhrzeit organisieren. Man muss das mit Ritualen organisieren. Rituale sind Wiederholungen mit Abweichungen. Jeden Morgen so gegen 10 trinke ich einen Espresso.
Es ist ja ganz interessant, dass die Leute, die diese Beschleunigung betreiben, die Rationalisierungsexperten und so weiter, die führen ja am liebsten das Wort Freiheit im Mund. Aber im Alltag merkt man sehr deutlich, dass das Gegenteil der Fall ist. Da sagt man, Sie haben das übrigens eben auch schon mindestens dreimal gesagt, ich muss noch schnell dies, ich muss noch schnell das tun und dann muss ich noch das tun. Und man macht sich auch gar nicht klar, wie viel Zeit und Energie es kostet, alle möglichen Termine zu koordinieren. Man verliert ja so viel Zeit in dem Bemühen, die Zeit vernünftig einzuteilen, dass dann manchmal gar nicht mehr viel übrig bleibt.
Ja, das ist das große Problem, dass wir ganz viel Zeit verbrauchen durch die Organisation von Zeit und das wird uns nicht bezahlt. Das ist Zeit, die nicht in Geld verrechnet wird. Deshalb sind Menschen, die sozusagen an Multifunktionsgeräten arbeiten, eigentlich auch arm dran, was ihre Freiheit betrifft, weil sie permanent Zeitentscheidungen treffen müssen. Sie müssen permanent sagen, was mache ich jetzt, was kommt jetzt dran, was jetzt und was mache ich jetzt, wo plötzlich diese Funktion ausgefallen ist oder nicht mehr möglich ist und ähnliches mehr, dann sehen Sie sofort das als verlorene Zeit. Zum Beispiel das Hochfahren von Computern wird zunehmend als verlorene Zeit genommen. Mich ruft die Telekom monatlich an und will mir ein schnelleres System für meinen Computer verkaufen. Ich sage, was nutzt mir das? Ich bekomme keine vernünftige Antwort darauf, was mir das nutzt. Die sagen immer, weil es schneller ist, ist es besser. Das stimmt nicht.
Hören wir noch eine telefonische Frage an den Autor.
Im Sport, oft in der Leichtathletik, aber auch in anderen Sportarten, werden Bruchteile von Sekunden gemessen. Welchen Sinn sieht der Autor darin, dass der Gewinner dann ein Hundertstel Sekunde schneller war? Das würde mich wirklich interessieren.
Da könnte ich nur mit einem Kafka-Zitat antworten. Es gibt kein sinnvolles Argument dafür, dass man im Wettrennen der Erste sein soll.
Ja, und vor allen Dingen, man kann ja den Ersten gar nicht mehr mit dem Auge feststellen. Wir sind von unseren Sinnen völlig entkoppelt, denn eine Hundertstelsekunde sieht ja kein Mensch.
Naja, was haben Sie davon? Es ist natürlich eine Frage von Zeit ist Geld. Der Erste bekommt immer mehr an Geld und Belohnung und Prominenz. Und deshalb wird es gemacht.
Aber wir koppeln uns ja auch wirklich immer mehr ab von menschlichen Zeitvorstellungen. Wenn Sie sich vorstellen, dass in London beim Computerhandel mit Wertpapieren und anderen Sachen, dass da in Millisekunden gewechselt wird. Das heißt, da wird wirklich das Geld umgeschlagen in winzigsten Sekundenbruchteilen. Das führt natürlich dann auch zu irrsinnigen Folgen. Aber wenn man dann eine Finanztransaktionssteuer fordert, um das wenigstens ein bisschen abzubremsen, dann ist schon gleich das große Geschrei da.
Ja, Sie sehen, wie wenig auf die menschliche Zeitnatur Rücksicht genommen wird daran. Sehen Sie ja auch beim Autofahren, dass man zum Beispiel in der Nacht, wo der Mensch 70% weniger Wahrnehmungsmöglichkeiten hat, genauso schnell Auto fahren darf wie am Tag. Das ist ein Wahnsinn.
Hören wir noch einen Anruf.
Die Zeit, also unsere mechanische digitale Zeit mittlerweile, hat ja wohl auch mit der Erdumdrehung zu tun. Also hell-dunkel, Sonne und Mond und mit den Zonen, in denen man auf dieser Welt wohnt. Der Kalender ist ja eine Folge der Bewegung unserer Erde, so sehe ich das mal. Ist die Zeit also auch eine Folge der Bewegung unserer Erde?
Natürlich ist die Zeit auch, also die Vorstellung von Zeit eine Folge dieser Bewegung und daran orientieren sich ja, wie gesagt, Kalender, Sie haben das richtig gesehen, daran orientiert sich auch die äußere Form der Uhr, denn Uhren müssen nicht rund sein. Das sind einfach Vorstellungen, Bilder, die wir von der Welt haben, dass die rund ist und eingeteilt ist und so ist es ja auch die Uhr und ihr Zifferblatt.
Hier gehen wirklich sehr interessante Fragen ein, gar nicht so einfache übrigens. Da schreibt zum Beispiel Andrea Johann Tuberens, mit der Schaffung der sozialen Uhr haben wir, also die Menschheit, im nächsten Schritt die Arbeitszeit erfunden und leiten daraus ab, welche Arbeitszeit wie viel an Geld wert ist. Meines Erachtens ist jede Lebensstunde eines Menschen gleichwertig mit der Lebensstunde eines anderen Menschen. Gibt es außer dem bedingungslosen Grundeinkommen Ihrer Meinung nach noch eine Lösung aus diesem Dilemma?
Naja, wir versuchen ja immer, eine Lösung gibt es sicher nicht, aber es gibt immer wieder neue Formen, wie man das organisieren kann. Und das Grundeinkommen ist eine Form, dass man diese enge Koppelung von Zeit an Geld etwas entlastet, dadurch, dass eine Basis da ist, die zum Beispiel das Verhungern oder die was auch immer verhindert. Und man hat also eine Basis, auf der man leben kann, ohne unter dem Druck zu sein, Zeit in Geld zu verrechnen. Und ich halte auch sehr viel davon, darüber weiter zu diskutieren und das möglichst auch umzusetzen. Denn diese Gesellschaft braucht eine Entlastung, weil sie so viel Zeit in Geld verrechnet, dass die Systeme sehr stark unter Stress geraten.
Wobei ja, das deutet ja die Frage des Hörers auch schon an, dass Zeit in Geld verrechnen ja gar nicht mehr wirklich stimmt. Denn wenn Sie sich vorstellen, dass manche Topmanager das 400-fache eines einfachen Arbeiters verdienen pro Stunde, das ist ja eigentlich kein Stundenlohn mehr. Das ist ja ein Lohn, ein Machtlohn, oder ich weiß nicht, wie ich das nennen soll.
Ja, zweifelsohne auch die ganze Wettindustrie und Glücksindustrie, Lotto, Toto und so weiter, haben ja nichts mit Verrechnung von Zeit ist Geld zu tun. Da machen wir uns auch etwas vor. Wir sprechen ja immer noch davon, dass wir eine Leistungsgesellschaft sind. Aber das sind wir in der Spitze auf jeden Fall schon lange nicht mehr.
Wir sprechen in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio mit Professor Karl-Heinz Geißler zu seinem Buch Alles hat seine Zeit, nur ich habe keine. Untertitel Wege in eine neue Zeitkultur, erschienen bei Ökom, Preis 12,95 €. Und drei, die sich mit einer Frage beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Ursula Petersen aus Quierschied, Jean-Pierre Krüger aus Lothringen und Sven Kuhlmann aus St. Ingbert. Noch eine Frage bitte.
Ja, meine Frage ist, welche Zeit würde auf einem Raumschiff gemessen werden, das sich mit Überlichtgeschwindigkeit intergalaktisch bewegen würde? Gibt es dort auch eine Zeit oder ist die Zeit nur erdgemacht?
Naja, das können Sie bei Einstein teilweise in der Relativitätstheorie eben nachlesen. Natürlich ist die Zeit erstmal erdgemacht. Denn wo soll sie sonst herkommen? Sie ist von Menschen gemacht und die leben halt auf der Erde. Von daher ist es ganz klar, das ist eine erdgemachte Zeit. Und die Relativität wird, da hat Einstein sehr stark herausgearbeitet, wie relativ das ist, was wir an Zeitdenken produzieren.
Zeit hat ja eben auch was mit Raum zu tun und mit Entfernungen und solchen Sachen. Und das sieht man ja sehr schön daran, dass inzwischen sehr einfache Menschen fast göttliche Eigenschaften bekommen haben, nämlich die Allgegenwärtigkeit zum Beispiel. Sie schreiben in Ihrem Buch, die meistgestellte Frage am Mobiltelefon ist, wo bist du?
Ja, die Auflösung von Zeit und Ort ist natürlich genau das, was durch die Multifunktionsgeräte und durch die neuen Hochgeschwindigkeitsgeräte, die mit Lichtgeschwindigkeit arbeiten, der Fall ist. Das heißt, wir sind nicht mehr an einem Ort gebunden, sondern überall in der Welt verstreut durch unsere Internetadresse. Sie bekommen ja keine Adresse mehr, sondern sie bekommen eine Hausadresse, sondern sie bekommen eine E-Mail-Adresse und die ist weltweit sozusagen, wenn sie irgendwie ihre Identität deutlich machen wollen. Und von daher sind wir befreit von Ort und Zeit und das ist natürlich etwas, was in religiösen Systemen den Engeln zugeschrieben wird, sodass wir immer engelsgleicher werden, eine Sehnsucht, die natürlich eine Illusion ist, weil wir sterblich sind.
Und diese Einheit von Ort und Zeit, die zeigt sich ja auch sehr schön beim Einkaufen. Ich meine, das Einkaufen ist ja heute ein Erlebnis. Also man kauft ja nicht etwas ein, sondern man geht shoppen und das ist ein Event geradezu. Und dafür gibt's ja dann auch Paradiese, Shoppingparadiese, Malls, sagt man in Amerika. Und das Schöne ist ja, dass die überall ungefähr gleich sind. Das heißt, ich brauche eigentlich streng genommen, mich gar nicht vom Fleck zu bewegen, weil ich in so einer großen Mall hier in Deutschland eigentlich auch nichts viel anderes erlebe als in Amerika.
Ja, aber wir übernehmen den Paradiesbegriff sozusagen aus Marketinggründen, den Paradiesbegriff, der ja suggeriert, dass hier zeit- und ortlos ist. Das Paradies kennt keine Jahreszeiten, alles ist immer jederzeit zu bekommen sozusagen. Und das versuchen wir, das ist ja auch in der Gemüseabteilung und in der Obstabteilung eines Supermarktes der Fall, dass sie alles bekommen. Aber, das Paradies ist sozusagen, im Paradies ist man unsterblich und das ist die Suggestion und das ist die falsche Unterstellung und deshalb sind Paradiese heutzutage sehr, sehr anstrengend, weil wir eben nicht von unserer Sterblichkeit erlöst worden sind.
Ja, guten Morgen. Ich möchte eigentlich dem, was Herr Albers eben gesagt hat, etwas widersprechen, dass die Zeit heutzutage eine geringere Rolle spielen würde. Ich bin da ganz entgegengesetzter Meinung. Allein schon durch die vielen Social Communities und die ständige Nutzung von Smartphones und Ähnlichem werden sowohl Erwachsene als auch Kinder oder Jugendliche ständig unter Druck gesetzt, zeitlich zu reagieren auf das, was bei ihnen ankommt. Und viele Betriebe legen natürlich weiterhin auch viel Wert auf Einhaltung bestimmter Fristen und Zeiten, auch in der Schule. Und das ist inzwischen zum Teil ja auch kontraproduktiv, wenn man G8 anguckt, dass viele schon wieder zurückrudern. Und das möchte ich eigentlich hier mal vermerken.
Wenn ich Herrn Albers recht verstanden habe, ging es um die Uhrzeit, nicht um die Zeit. Also die Zeit wird natürlich immer wichtiger, gerade weil man sie permanent organisieren muss. Und das haben Sie ja eben auch deutlich gemacht. Der Stress, die Zeit zu organisieren, wird eher mehr als weniger, weil die Uhrzeit nicht mehr der einzige Maßstab ist, an dem das organisiert wird. Und die Uhrzeit wird zum Beispiel im Arbeitsprozess immer weniger wichtig, weil die Menschen, was die Organisation betrifft, Gleitzeit haben. Also das heißt, sehr viele Firmen arbeiten mit Gleitzeit. Da können sie am Morgen zwischen einer oder zwei Stunden entscheiden, wann sie das Arbeiten anfangen und wann sie wieder das Arbeiten aufhören. Das ist in der Schule nur in ganz wenigen Schulversuchen der Fall. Das heißt, die Schule bereitet gar nicht mehr auf dieses Zeitsystem, was wir in der Arbeit haben, vor. Denn Gleitzeit vernünftig zu nutzen, bedarf einer großen Zeitkompetenz und die haben viele Leute nicht.
Ich meine, es ist ja, der Hörer hat insofern natürlich recht, dass der Druck immer mehr zunimmt. Wenn zum Beispiel jetzt hier auf meinem einen Bildschirm ständig ein Pling erklingen würde, wenn eine neue Mail eingeht, dann würde diese Sendung ganz erheblich gestört. Und wenn ich bei diesen Jugendlichen, die jetzt in irgendwelchen Internet-Communities und so weiter sind, wenn die glauben, dass sie ständig antworten müssen und ständig wissen müssen, wer ihnen jetzt gerade irgendwas geschickt hat, dann stehen die natürlich wirklich unglaublich unter Druck. Die Frage ist natürlich, muss man das glauben? Also muss man wirklich denken, wenn eine Mail eingeht, muss die binnen 20 Minuten beantwortet sein?
Aber sozial hat der Hörer schon recht. Sozial erhöht sich natürlich der Druck, dass sie das müssen, dass sie das tun, dass sie ihre E-Mails eben dreimal am Tag mindestens abfragen und nicht drei Tage liegen lassen und dann kriegen sie schon wieder Mahn-E-Mails und ähnliches mehr. Oder dass sie das Telefon, das Smartphone auch nutzen, wenn sie es schon gekauft haben und dass sie den Telefonhörer abnehmen, wenn es klingelt. Also dann merken wir, dass wir durch die Freiheiten, die wir immer wieder suggeriert bekommen, eigentlich abhängiger werden.
Sie schreiben so schön, wir sind nicht schneller am Ziel, sondern rascher am Ende.
So ist es wohl auch.
Wir sollten jetzt vielleicht in den letzten 5 Minuten der Sendung noch ein bisschen über Wege aus der Zeitfalle sprechen, denn das ist ja auch der Untertitel Ihres Buches, Wege in eine neue Zeitkultur. Und Sie schreiben unter anderem, wir sollen nicht schneller leben, sondern realistischer. Das ist allerdings sehr die Frage, was das heißt.
Ja, das heißt erstmal, dass wir eben durch die Orientierung an der Uhrzeit zu einer Standardzeit uns selbst gemacht haben. Das heißt, wir Menschen sind ja selbst die Zeit. Wir haben nicht die Zeit, wir sind die Zeit. Und diese Zeit ist sehr bunt und vielfältig. Das heißt also, wir kennen ganz viele natürliche Zeitqualitäten, nämlich wir kennen die Schnelligkeit, wir kennen die Langsamkeit und wir kennen die Pause, wir kennen das Warten, wir kennen die Wiederholung. Alles diese vielen Zeitformen sind produktiv, für die Menschen produktiv. Mhm. Atmen geht durch Einatmen, Pause, Ausatmen. Die Pause gehört dazu. Aber unsere Uhrzeitorganisation suggeriert, dass Pause verlorene Zeit ist. Das ist sie natürlich nicht, weil Pause ermöglicht eigentlich das Leben. Deshalb ist die Vielfalt zu organisieren genau das, was ich als Ziel sehen würde, dass wir in unserer Gesellschaft mehr Zeitvielfalt organisieren, mehr Zeitvielfalt leben und ermöglichen.
Wir haben noch Zeit für eine Frage.
Würden Sie Burnout als Krankheit der heutigen Zeitmaschinerie bezeichnen?
Ja, natürlich ist Burnout eine Zeitkrankheit, genauso wie der Herzinfarkt ein Zeitinfarkt ist. Das heißt also, die Belastung, beim Herz ist es klar, die Belastung eines rhythmischen Systems mit taktförmiger Organisation. Und bei Burnout ist es so, dass die Zeitorganisation sie sozusagen mit ihrer eigenen Natur so weit entfremdet, dass sie depressiv werden.
Sie haben eben schon angedeutet, dass wir ein bisschen enthetzen müssen. Sie haben auch die Pause angesprochen. Was ich in Ihrem Buch sehr schön fand und sehr bemerkenswert ist, dass Sie die Überschrift haben, ein Ende finden. Sie sprechen vom Charme des Aufhörens, nicht immer weitermachen zu müssen.
Ja, die Verrechnung von Zeit ist Geld hat einen ganz gravierenden Nachteil, nämlich der, dass Geld kein Genug kennt. Und der Mensch kennt ein Genug. Und das macht den Menschen immer große Probleme. Dass er selbst ein Genug kennt, das ist sein Tod. Aber auch vorher kennt er viele Dinge, die ihn damit konfrontieren, dass er ein Genug hat. Während das Geld kein Genug hat. Man kann aus Geld immer noch mehr Geld machen. Und wenn Sie sehr viel Zeit in Geld verrechnen, dann schädigen Sie sich sozusagen selber, weil Ihre eigenen Kriterien des Genugs immer wieder verletzt werden.
Das heißt aber auch, man muss, um dieses altmodische Wort zu gebrauchen, gelegentlich einfach aussteigen. Denn zum Beispiel die Fülle der Nachrichtenmeldungen, die auch hier jetzt auf den Schirmen eingehen, die nimmt ja nie ab. Und so ich kann es. Nur einfach irgendwann mal sagen, ist mir jetzt vollkommen egal, ich schalte jetzt diesen Computer aus und dann kann gemeldet werden, was will, ich erfahre es halt einfach nicht.
Ja, so ist es. Und da kommen wieder die alten sozusagen Maßtugenden der Antike zur Sprache, wenn man in diese Richtung denkt, oder auch der Sachverhalt, dass der Verzicht auch Gewinn ist.
Weil Sie schon die Maßtugend ansprechen, das ist ja so ein Leitmotiv für diese Sendung. Denn einerseits wollen wir natürlich weder die mechanische Uhr noch irgendeine Beschleunigung einfach verteufeln, denn Beschleunigung ist ja auch was ganz Wunderbares. Aber man müsste es schaffen, irgendwie das rechte Maß zu finden zwischen einerseits, dass man mal sehr schnell arbeitet, sehr viel beschleunigt, aber andererseits auch mal nichts tut oder sehr wenig oder einfach rumhängt.
Ja, dass man eben das wieder als Genuss erlebt, dass man Zeit nicht in Geld verrechnet und trotzdem Zeit genießt. Das ist ein wichtiger Punkt, den wir immer wieder realisieren sollten. Oder Karl Valentin hat das sehr schlaksig gesagt. Schauen Sie morgens auf die Uhr und merken sich die Zeit für den ganzen Tag.
Und stattdessen ist allerdings das Motto bei uns, das war ja ein Buch von Ihnen, das wir 2004 vorgestellt haben, finden Sie übrigens auch noch im Podcast, im Internet, das heißt alles gleichzeitig und zwar sofort, das ist ja wohl die Devise der Zeit, immer noch.
Das ist das stille Motto. Die Frage ist, ob man sich immer ausliefern muss.
Und Sie haben eine Hoffnung, dass sich da was ändert, denn seit 2004, seit dieser Sendung hat sich eigentlich nicht wirklich viel geändert.
Also der Mensch hat das bisher überlebt, der wird es auch weiter überleben.
Das war in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio, Professor Karl-Heinz Geißler zu seinem Buch Alles hat seine Zeit, nur ich habe keine. Wegen eine neue Zeitkultur, erschienen bei Ökom, Preis 12,95 Euro. Sind übrigens sehr, sehr viele Mails eingegangen zur Sendung, auch viele Anrufe. Dafür herzlichen Dank. Ich konnte jetzt bei weitem nicht alle Mails einbringen, aber sie werden alle wirklich gelesen. Und die Sendung finden Sie morgen früh auch im Internet als Podcast. Sie können sich dann runterladen, nochmal in Ruhe anhören und auch speichern. Und ich habe ja schon angesprochen, wir haben ein zweites Podcast-Angebot, unser Klassikerfach von Frage an den Autor. Da finden Sie einerseits die alte Sendung von Karl-Heinz Geißler, alles gleichzeitig und zwar sofort. Und neu habe ich eine Sendung eingestellt vom vergangenen Jahr, Martin Wehrle, bin ich hier der Depp, wie sie dem Arbeitswahn nicht länger zur Verfügung stehen. Passt auch ein bisschen zum Thema. Die Diskussion hat schon längere Zeit begonnen im Internet-Diskussionsforum unter www.sr2.de, dann Fragen an den Autor. Auf SR2 folgt gleich das Konzert. Ja, und am nächsten Sonntag kommt ein ganz alter Bekannter in diese Senderei, nämlich Jörg Blech. Der hat ein Buch geschrieben, Die Psychofalle, wie die Seelenindustrie uns zu Patienten macht. Er knüpft da an seinem Buch über die Krankheitserfinder. Immer öfter werden ja gesellschaftliche Probleme wie Arbeitsbedingungen oder das Schulsystem zu Krankheiten umgedeutet oder vielleicht auch zu Psychomacken. Müde und ausgebrannt, anstrengende, aggressive Kinder, zerstreut und vergesslich. Sind das alles wirklich individuelle Störungen, die eben denn therapiert werden müssen? Wird das Ganze nicht einfach insofern verschoben, als man zwischen psychisch gesund und psychisch krank unterscheidet und dann die einen therapiert und die anderen nicht. Das also am kommenden Sonntag. Schönen Tag, schönes Weiterhören wünscht noch Jürgen Albers.